Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Das ist die letzte Breitbandausgabe in diesem Jahr. Uns geht es ja wie den meisten Leuten zu dieser Weihnachtszeit. Wir sind etwas emotionaler, suchen ein bisschen mehr den Kontakt zu unseren Lieben. Aber was wäre, wenn unsere Lieben nicht Menschen, sondern Computer wären?
Ja, das klingt nach Science Fiction, ist es aber, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Denn Computer können schon heute Gefühle erkennen und auch darauf reagieren. Bei Breitband beschäftigen wir uns heute damit, welche Auswirkungen das auf die Beziehung zwischen Menschen hat und auch, wie sich dadurch der Umgang mit dem Computer verändern wird.
Auch bei digitalen Spielen bauen wir Beziehungen auf. Bei Text Touch Adventures baut man über Textnachrichten eine Bindung zu einem Spielcharakter auf, die erstaunlich eng sein kann. Über die Potenziale solcher Spiele sprechen wir heute auch in dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßen Sie Theresa Sickert
und Christian Grasse. Und los geht's wie immer mit Musik. Wir hören den spanischen Sampling-Künstler Mr. Gap. Der verwandelt knisternd rauschende Retro-Klänge in instrumental-soulige Hip-Hop-Collagen.
Topic.
Affekte, das sind Gemütsregungen wie Zorn, Scham oder auch Sympathie und die sind bislang völlig uns Menschen vorbehalten. Aber nicht mehr lange, denn Computer machen uns dieses Alleinstellungsmerkmal zunehmend streitig. Die sogenannte affektive Informatik arbeitet an Konzepten, die Computern das Fühlen beibringen sollen. Ganz so weit ist die Forschung zwar noch nicht, aber ein erster Zwischenschritt, der ist schon getan.
Es gibt ja bereits erste Computerprogramme, die menschliche Emotionen analysieren und dann eben auch lernen, angemessen auf genau diese Gefühle zu reagieren. Ein mittlerweile alltägliches Beispiel dafür sind Fotokameras, die dann erst auslösen, wenn die abzubildende Person lächelt. Smile Detection nennt sich das. Wie gut Computer auch in anderen Bereichen tatsächlich beurteilen können, was wir so fühlen, das hat Matthias Finger ausprobiert.
Also hier befindet sich so eine Kamera, eine Webcam mit einem Monitor dazu und mein Gesicht wird sofort erkannt und von einem kleinen Quadrat eingefasst und unter meinem Gesicht befinden sich kleine Balken und bei angry, also ärgerlich, habe ich einen ganz, ganz großen Balken. Das heißt, ich muss wohl immer ärgerlich reinschauen, obwohl ich jetzt eigentlich ganz gut gelaunt bin.
Die Gesichtserkennungssoftware des Fraunhofer Instituts ist vielleicht nicht auf dem neuesten Stand im Deutschen Technikmuseum Berlin. Aber wenn sich Computer so verhalten sollen wie wir, müssen sie verstehen, was Gefühle sind. In Hollywood klappt das schon ganz gut. Joaquin Phoenix verliebt sich im Film Her in das Betriebssystem seines Handys.
Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein?
Ich wünschte, ich könnte dich berühren.
Wie würdest du mich berühren?
Noch verhalten sich Computer wie Autisten. Sie können mit den Gefühlen anderer nichts anfangen. Doch bald sollen Rechner Emotionen simulieren. Die verrückte Idee stammt von Rosalind Picard.
Es gibt verschiedene Ziele, zum Beispiel die Laune von Menschen zu erkennen und damit respektvoll umzugehen. Wenn jemand über die Kommunikation mit einer Maschine frustriert ist, müsste die Technik auf diese Verstimmung reagieren. Wenn Leute anders agieren können, schaffen das Maschinen auch.
Früher wurde Picard verlacht. Heute gilt Affective Computing als der nächste große Hype. Maschinen verstehen Menschen. Noch können Computer zwar nicht fühlen, aber sie können unsere Launen messen. Unser Gemütszustand hat Auswirkungen auf den Puls, die Leitfähigkeit der Haut, die Härte des Tastaturanschlags und die Höhe der Stimme, beispielsweise. In Israel überführt eine Software Versicherungsbetrüger bei einer Schadensmeldung am Telefon. Wutdetektoren leiten erboste Kunden ans Deeskalationsteam im Callcenter weiter. Und beim Videochat-Dienst Hangouts weist eine App gnadenlos auf kontraproduktive Gemütszustände hin. Mutti lässt grüßen.
Du siehst traurig aus.
Versuch doch mal, positiver zu sein.
Was versteckst du? Du scheinst nicht die Wahrheit zu sagen.
Viele Menschen werden bald Zugang zu Informationen über ihren emotionalen Zustand haben. Und es wird Werkzeuge geben, die den Menschen helfen, sich besser zu fühlen. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Stress beispielsweise ist wirklich schlecht für die Gesundheit.
Mary Chervinsky arbeitet für Microsoft. Beim Geschäft mit den digitalen Emotionen sind alle Internetriesen dabei. Toaster, Kaffeemaschinen, Bügeleisen. Mit elektronischen Geräten führen wir bald Schwätzchen wie mit Bekannten, so die Theorie. Und Alte werden ruhiggestellt, indem sich Roboter mit ihnen unterhalten.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Wo liegt das Problem?
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
In 2001, Odyssee im Weltraum, bekämpft ein neurotischer Computer die eigenen Astronauten. Für Stephen Hawking stellt das Heranreifen der künstlichen Intelligenz auch eine Gefahr für die Menschheit dar. Doch vielleicht wird es auch alles gar nicht so schlimm. In einer guten zwischenmenschlichen Beziehung hat ja auch nicht einer das Sagen und der andere ordnet sich unter. Warum sollte uns das mit Maschinen nicht auch gelingen?
Tja, wie das klappen könnte und auch welche Auswirkungen das Effective Computing schon heute hat, das haben wir mit Florian Blasch besprochen. Er ist Redaktionsleiter beim Technologiemagazin t3n.de.
Das Interview mit ihm hören wir gleich, und zwar nach einem Song vom Londoner DJ und Produzenten Sepp Wildblood, In the Morning. In the Morning von Seb Wildblood aus London. Kürzlich erschienen beim Netlabel Bad Panda Records. Musik, die einerseits emotional menschlich und gleichzeitig auch monoton maschinell klingt.
Ja, und da kommen wir wieder zurück zum Thema. Menschlich und auch maschinell geht's weiter. Und zwar, wir sprechen über das Effective Computing, also dem Versuch, Computern Emotionen beizubringen, beziehungsweise die Fähigkeit, diese zu verarbeiten und darauf menschenähnlich reagieren zu können.
Genau darüber haben wir mit Florian Blaschke gesprochen. Er hat sich mit dem Thema in mehreren Kolumnen im T3N-Magazin auseinandergesetzt. Bei dem Digital Business Magazin ist er Online-Redaktionsleiter und wir wollten zuerst von ihm wissen, wie maschinelle Gefühlserkennung heute schon funktioniert.
Also es gibt durchaus erste Prototypen von beispielsweise Armbändern, die versuchen wollen, unsere Stimmung zu erkennen. Es gibt im Bereich des Videochats gibt's erste Software, die auch die Mimik des Gegenübers versucht zu analysieren, um herauszufinden, ist der Gesprächspartner, mit dem ich da gerade spreche, aufmerksam, ist der gelangweilt, fühlt er sich gut unterhalten von mir etc. Also da gibt es schon durchaus einige Szenarien. Natürlich sind auch Staaten oder Geheimdienste an sowas brennend interessiert, weil das natürlich ihre Arbeit extrem unterstützen würde. Was, glaube ich, noch fehlt im Moment, ist so der letzte Schritt in den Konsumermarkt, also zum Endverbraucher. Und ich glaube, bis der so wirklich getan wird, braucht es noch ein bisschen. Ein bisschen heißt in dem Fall tatsächlich aber, glaube ich, auch nur wenige Jahre. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit da ist dann doch ganz schön rasant, muss ich sagen.
Sie haben gerade eben so ein Beispiel genannt, dass in einem Chat zum Beispiel erkannt wird, wie ich eben reagiere. Mein Gesicht wird vielleicht auch analysiert, wie bin ich eben drauf. Das wird ja häufig dafür verwendet, um die Kommunikation zwischen Menschen zu verbessern. Ich kommuniziere ja gar nicht unbedingt da jetzt gerade mit der Maschine selber. Wäre das aber nicht spannend, wenn das genau der Fall wäre? Ich kommuniziere mit der Maschine und die reagiert eben wie ein Mensch. Reagiere ich dann eben auch auf diese Maschine wie ein Menschen oder würde ich doch noch anders reagieren?
Ich glaube schon, dass wir im Moment noch anders darauf reagieren, weil es ein bisschen ungewohnt ist, weil wir vielleicht auch noch ein bisschen Angst davor haben, dass da ein in dem Fall ja sogar noch unsichtbares etwas ist, was in irgendeiner Form auf uns reagiert. Ich glaube aber, dass das wie ganz viele Dinge und Entwicklungen was ist, was wir auch lernen werden. Also wo wir in 10, 20 Jahren, wo Generationen, die dann auch wieder damit aufwachsen, in 30, 40, 50 Jahren wie selbstverständlich damit umgehen. Ich glaube, was noch nicht ganz klar ist, und da sind wir wieder bei dem Problem, dass die Entwicklung uns im Moment da so ein kleines bisschen überholt ist, welche psychologischen Auswirkungen das auf uns hat. Also es gibt ja durchaus auch erste Tests mit Robotern, die in der Kinderbetreuung eingesetzt werden sollen oder in der Krankenbetreuung, was erstmal ganz toll klingt. Das heißt, wir könnten im Prinzip arbeiten und ein Roboter würde für uns auf die Kinder aufpassen und über die Sensoren, die der Roboter hat, würden wir ständig auf dem Laufenden gehalten werden, ob es unseren Kindern auch gut geht, ob die fröhlich sind oder nicht. Was eben noch nicht erforscht ist und was eben naturgemäß, weil Forschung immer ein bisschen länger dauert, auch noch brauchen wird, ist die Frage, was macht das mit uns, wenn wir nicht mehr einen größeren Teil des Tages mit Menschen kommunizieren, sondern mit Maschinen? Also wie verändert uns das im sozialen Umgang? Wie verändert das uns in der Psyche, in der emotionalen Intelligenz etc.? Da werden wir leider, wie in den letzten Jahrzehnten so oft im Bereich Technologie, erst die Produkte haben und erst die Entwicklung haben und später rauskriegen, was das mit uns macht. Dafür geht es leider dann doch zu schnell.
Das ist ja aber jetzt schon der Effekt zu erkennen, oder Sie haben gerade auch schon gesagt, Dienste wie Siri, Cortana, das sind letztendlich auch Namen für Personen. Und manchmal habe ich zumindest den Eindruck, dass viele Leute heute schon so mit ihrem Telefon umgehen, als wäre dort eine Person dahinter. Wir geben auch Geräten Namen, also Autos, viele Menschen geben ihren Autos Namen. Das sind ja schon auch Konzepte, die tief verankert sind in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft, in der technisierten Gesellschaft. Glauben Sie, das wird noch verstärkt werden, wenn Geräte und Technologien tatsächlich auch den Anschein erwecken, als würden sie auf uns reagieren, als wären sie nicht nur Objekte, sondern vielleicht so eine Art Subjekt, ein technologisches Subjekt?
Also ich glaube erstens, dass das eine urmenschliche Eigenschaft ist, Dinge zu vermenschlichen. Das fängt bei Haustieren an oder bei anderen Tieren, wo wir das Gefühl haben, weiß ich nicht, Delfine lächeln, obwohl sie das nicht tun, sind sie uns deswegen wahrscheinlich noch mit am sympathischsten. Wir geben unseren Autos Namen, auch mein Auto hat einen Namen und nicht umsonst werden ja die meisten Roboter, gerade zum Beispiel auch in Filmen, in zumindest menschlicher Gestalt, also mit zwei Beinen, zwei Armen und einem Kopf dargestellt. Und diese Vorstellung vom Menschen, der ein künstliches Wesen erschafft, ist ja viel, viel älter als der Roboter. Das fängt ja an beim Golem und geht weiter über Frankenstein. Und heute sind wir beim Roboter. Das sind ja alles im Prinzip vermenschlichte Wesen. Ich glaube, dass das im Bereich der Hochtechnologie, über die wir jetzt sprechen, auf der einen Seite menschlich ist, dass wir das tun. Ich glaube aber auch, dass es von den Unternehmen extrem clever ist, dass sie das tun. Und dass zum Beispiel Siri eine dann doch ganz sympathische Stimme hat und einen weiblichen Namen. Und obwohl Apple sagt, Siri ist nicht, hat kein Geschlecht, werden die meisten Menschen Siri dann doch mit einer Frau in Verbindung bringen. Ich glaube nämlich, dass die Tatsache, dass Siri im Prinzip auch von Apple vermenschlicht wird und zum Beispiel auf unverschämte Fragen oder im Moment aktuell auf Anspielungen auf das Star Wars-Universum charmant oder auch provokativ antworten kann. Das sind Dinge, die dem Nutzer wieder so ein kleines bisschen die Angst davor nehmen, mit wem er es da eigentlich zu tun hat und so ein kleines bisschen die Hemmschwelle nehmen, Siri zum Beispiel auch Dinge anzuvertrauen. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie viel möchte ich eigentlich, dass ein Unternehmen von mir weiß, und je persönlicher der Umgang mit so einem Sprachassistenten ist, desto persönlicher werden auch die Informationen sein, die ich dem Sprachassistenten gebe.
Angst, finde ich, ist an der Stelle auch ein gutes Stichwort, denn wenn Maschinen in der Lage sind, meine ganz persönlichen Gefühle zu analysieren, meinen Gemütszustand und dann eben das Ganze auch noch selber zu reproduzieren, dann kann es natürlich sein, dass diese Maschine mir vielleicht sogar überlegen ist, weil ich gar nicht so genau weiß, was die Maschine fühlt oder ob sie fühlt. Ist das ein denkbares Szenario?
Nach dem heutigen Stand der Technik ist es sehr wahrscheinlich, dass Maschinen Gefühle erkennen können, auch mit einer ziemlich hohen Genauigkeit. Und dass Maschinen Gefühle simulieren können und damit auf uns reagieren. Die Angst davor ist, glaube ich, auf der einen Seite sehr sinnvoll. Auf der anderen Seite ist die Angst davor auch irgendwie menschlich. Auch wenn wir uns da wieder so die Geschichte angucken. Ich habe schon Golem und Frankenstein erwähnt. Das sind eigentlich alles immer Szenarien, wo es ein Stück weit auch darum geht, dass das aus dem Ruder laufen könnte. Und dass man die Kontrolle darüber verliert. Ich glaube, da gibt es zwei ganz spannende Dinge auch zu beachten. Die Angst davor, dass uns eine Maschine überlegen sein könnte, ist ja im Prinzip etwas vollkommen Banales. Weil wenn wir uns heute angucken, jeder Industrieroboter dreht Schrauben im Auto schneller zusammen, als das ein Arbeiter könnte. Und Maschinen werden dazu gebaut, um uns überlegen zu sein. Insofern ist ihnen das irgendwie eingeschrieben. Diese etwas irrationale Angst davor, dass etwas ein Eigenleben entwickeln könnte, ist, glaube ich, das, wo es psychologisch dann spannend wird und wo es auch so ein bisschen in der Science-Fiction verankert ist, dass Roboter irgendwie immer auch damit verbunden werden, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ich glaube, auch das ist urmenschlich, dass einem Apparate, wo man jetzt nicht, vielleicht auch gar nicht genau versteht, wie sie funktionieren, dass man vor denen erstmal Angst hat, klar.
Also es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Also man kann ja diese Angst, ob die jetzt realistisch ist oder nicht, und ich würde auch sagen, die geht eher in so eine Science-Fiction-Richtung. Aber die Entwicklung, die ist ja schon so, dass früher Computer einfach nur ausführende Maschinen waren, die auf unsere Inputs einen vorhersehbaren Output geliefert haben. Und jetzt ist es halt so, dass Computer immer mehr zu einem Assistenten werden. Ist das ein Szenario, was Sie für realistisch halten? Also dass in Zukunft eher eine Mensch-Maschine-Kooperation entsteht?
Ich glaube sogar, dass das extrem wahrscheinlich ist, dass das passieren wird. Denken wir das mal wirklich durch. Es gibt irgendwann einen Roboter, der tatsächlich mehr oder weniger menschlich aussieht, der auf uns reagieren kann, der unsere Stimmung und Gefühle erkennt, der weiß, was wir gegessen haben, wie unser Pulsschlag ist etc. Dann wird das zumindest bis auf wenige Dinge, die er nicht können wird, fast schon sowas wie ein Partner werden. Ich glaube nämlich, dass so eine Maschine einen entscheidenden Vorteil hat, was die Emotionen angeht. Während wir, das kennt jeder aus seiner eigenen Partnerschaft, gerade im emotionalen Bereich, auch sehr viel mit Geduld zu tun haben. Wir müssen uns sehr oft zusammenreißen, um Launen und Stimmungen auszuhalten und um das irgendwie auszugleichen und auf unseren Partner einzugehen. All das muss eine Maschine nicht tun. Die muss sich nicht zügeln und die kann ganz maschinell auf Emotionen reagieren, die für sie oder zumindest ihrem Algorithmus nach passende Emotionen auswählen, um zu reagieren. Das hat ja auch irgendwie was Charmantes.
Sagt Florian Blaschke vom Online-Magazin T3N.de. Vielen Dank für das Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. So, Theresa, mich würde jetzt natürlich mal brennend interessieren, partnerschaftliche Beziehung zu einer Maschine, wäre das eigentlich eine Option für dich?
Also ich bin da beim Florian Blaschke, dass es Dinge einfacher macht.
Tatsächlich. Okay.
Ja, man muss natürlich weniger Kompromisse eingehen und die Maschine geht dann eben auf mich ein. Ich muss aber nicht unbedingt auf die Maschine eingehen. Und ich glaube, das kann auch angenehm sein. Auf der anderen Seite kenne ich das von mir selber auch, dass wenn Dinge zu harmonisch ablaufen, dass ich fast schon den Konflikt suche. Und das ist was, das würde ja in dem Moment dann gar nicht so richtig funktionieren. Und körperliche Nähe, glaube ich, ist auch einfach nicht ersetzbar, ehrlich gesagt.
Ja, obwohl ich glaube, Konflikte könnte man natürlich auch so einer Maschine beibringen, um mal die Beziehung wieder aufzulockern.
Um mal wieder ein bisschen Konfliktpotenzial zu haben, ein bisschen Reibung.
Ja, aber für mich wäre das, also ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es im Service oder auch im Therapie, im medizinischen Bereich durchaus Sinn machen kann, komplexe Sachverhalte, auch vielleicht emotionale Gefühlszustände, die sehr komplex sind, von der Maschine eher abzufedern und da entsprechend vielleicht auch eher rational beruhigend von der Maschine aus zu reagieren. Das, glaube ich, könnte in bestimmten Bereichen einem Computer ganz gut, aber in so einer partnerschaftlichen Ebene, in einer platonischen Beziehung kann ich mir das tatsächlich nicht vorstellen. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch mal genug über Maschinen geredet, oder?
Vielleicht auch genug über Liebe.
Ja, kommen wir zurück zu handgemachter Musik und zwar von Pinegrove. Das sind 5 Indie-Rock-Musiker aus New Jersey. Ihr aktuelles Album Everything So Far. Wir hören Over My Shoulder.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Die Europäische Union hat nach Jahren der Diskussion den Datenschutz endlich neu geregelt. In dieser Woche wurde die Datenschutzgrundverordnung beschlossen. Worin bestehen jetzt die Neuigkeiten?
Zunächst mal darin, dass in der EU nun ein einheitlicher Standard im Datenschutz gilt. Das war ja bislang unterschiedlich geregelt. Irland etwa hatte weniger strenge Gesetze, weswegen Facebook da ja auch seinen europäischen Sitz hatte und auch hat. Das ist nun vorbei und daran müssen sich alle Unternehmen halten, auch die US-amerikanischen, also dass es ein einheitliches Gesetz gibt. Außerdem soll es leichter werden, Daten löschen zu lassen und Daten von einem Anbieter zum nächsten mitzunehmen. Und für die Nutzung von WhatsApp oder Facebook gibt es Einschränkungen. Wer unter 16 ist, braucht die Erlaubnis seiner Eltern, zumindest in den meisten Ländern. Und die Internetkonzerne müssen sich die Zustimmung zur Datennutzung ausdrücklich einholen, und zwar bei besonderen Kategorien, wie es heißt, zum Beispiel bei Gesundheitsdaten. Bei Verstoß können Strafen von bis zu 4% des Jahresumsatzes fällig werden. Ziel ist es, den Usern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben.
Ja, mehr Kontrolle über persönliche Daten, das wurde schon wahrscheinlich seit Jahren immer wieder mal gefordert. Und das klingt ja auch ganz gut, aber mich würde mal interessieren, was sagen denn jetzt zu dieser Reform zum Beispiel Datenschützer?
Die bewerten das grundsätzlich positiv, erstaunlicherweise, finde ich, weil die ja wirklich meistens was zu meckern haben. Peter Schaar, der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz, lobt das Gesetz. Die Standards seien nun höher, als sie vorher in Deutschland gewesen sind. Und auch, dass Datenschützer jetzt einheitliche Sanktionsmöglichkeiten haben, findet Schaar sehr gut. Kritik kommt nun wiederum aus der Wirtschaft. Die spricht von Überregulierung und rechtlichen Unsicherheiten, etwa bei der Nutzung von Big Data. Der europäische Gesetzgeber habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt, sagt zum Beispiel der Bundesverband Digitale Wirtschaft.
Kommen wir zu einem nächsten Thema. Da geht es eigentlich auch um Regulierung, und zwar um Hasskommentare auf Facebook und YouTube. Die sollen nämlich schneller verschwinden. Und wie genau will man das jetzt anstellen?
Ja, diesen Beschluss hat eine sogenannte Taskforce gefasst. Die war im September geschaffen worden, um etwas gegen Hasskommentare zu unternehmen. Dazu gehören, also zu dieser Taskforce gehören Facebook, Google, Twitter, zivilgesellschaftliche Organisationen und der Bundesjustizminister Heiko Maas. Und der sagte in dieser Woche Folgendes.
Immer dort, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten sind, dort, wo es um strafbare Äußerungen geht, Volksverhetzung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, sollen solche Inhalte gelöscht werden und das möglichst schnell. Und wir sind uns einig, dass das im Regelfall innerhalb von 24 Stunden möglich sein soll.
Ja, und außerdem soll es anwenderfreundliche Meldetools geben und bei der Überprüfung von Hassbotschaften sollen nicht nur die Community Guidelines gelten, sondern auch deutsches Recht zugrunde gelegt werden.
Trotzdem klingt das aber irgendwie noch ziemlich schwammig. Wie soll das denn eigentlich jetzt ganz konkret aussehen? Was soll sich konkret ändern?
Also da hast du recht, das ist die große Frage. Was soll sich ändern? Zeit Online twitterte sehr schön, besorgte Bürger müssen sich weiter keine Sorgen machen, denn diese Vereinbarungen sind tatsächlich sehr schwammig. Sie lesen sich eher wie Willensbekundungen. Netzpolitik.org kritisiert zum Beispiel, entstanden sei ein unverbindlicher Katalog aus könnte man mal Regeln, die weitgehend den Status quo beschreiben. Offen sei, was denn nun genau unter Hate Speech zu verstehen ist und wo es anfängt, rechtswidrig zu werden. Was also müsste nun wirklich gelöscht werden, weiß man gar nicht. Und wo steht eh der Staatsanwalt vor der Tür? Und unklar bleibe auch, auf welche technische und organisatorische Weise diese vermeintlichen Hate Speech-Kommentare blockiert werden könnten.
Es hört sich also vor allen Dingen erstmal nach einer Symbolpolitik des Staates an, zumal sich ja auch die Frage stellt, wie weit der sich bei unerwünschten Inhalten im Netz überhaupt einmischen sollte und dann auch tatsächlich das eben tut. Wie weit eine staatliche Einmischung gehen kann, konnte man ja jetzt gerade in Brasilien beobachten. Dort wurde nämlich der Messenger WhatsApp blockiert. Was genau ist da passiert?
Ja, da wurde WhatsApp für 14 Stunden blockiert im ganzen Land. Damit sollte Facebook gezwungen werden, Nutzerdaten im Zusammenhang mit einem Fall von Pädophilie herauszugeben. Facebook hatte sich geweigert und der Gerichtshof von Sao Paulo hielt dann die Blockade aber für so unangemessen, dass man eben nach 14 Stunden wieder Schluss damit gemacht hat. 100 Millionen Menschen sollen betroffen gewesen sein, sagt Facebook. Und man fragt sich natürlich nun, wäre das auch in Deutschland denkbar? Und da kann ich sagen, nein, wäre nicht. Nicht möglich. Hier könnten Ordnungsgeld oder eine Haftstrafe gegen Verantwortliche von WhatsApp verhängt werden.
Vielen Dank, Vera, für diese Medien und Meinungen. Alle Links zu den Themen finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite und die Adresse lautet breitband.deutschlandradiokultur.de.
Come and Behold von James Joshua Otto. Der Brite bezeichnet sich selbst als Komponist für Bühne und Bildschirm und damit bezieht er sich wahrscheinlich auf seine Qualitäten als Live- und Studiomusiker. Mit der aktuellen Veröffentlichung seines Songs will er das Jahr 2015 abschließen, das, wie er auf seiner Webseite schreibt, voller persönlicher und gesellschaftlicher Höhepunkte und Tiefschläge war.
Breitbandbesprechung.
Wenn wir ehrlich sind, sind Smartphones ja eigentlich für uns gar keine reinen Telefone mehr. Es sind Textmaschinen. Wir sind ständig mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen in Kontakt. Über Messenger, WhatsApp, Threema, den Facebook Messenger, Signal und wie sie alle eben heißen. Die alltägliche Kommunikation findet eben über kurze Nachrichten statt, die wir uns immer wieder hin und her schicken.
Ja, und genau diese Kommunikation lässt sich auch für Spiele nutzen. Dieses Jahr ist mit dem Erscheinen des Spiels Lifeline fast ein neues Genre entstanden, könnte man sagen. Dahinter das Konzept bedeutet, dass Spiele, die dem Spieler eine Geschichte über Kurznachrichten erzählen und ihn die Geschichte auch beeinflussen lassen. Was dieses neue Genre ausmacht und wo auch die Potenziale liegen, das haben wir mit unserem Kollegen und Spieleexperten Markus Richter besprochen. Zuerst wollten wir natürlich von ihm wissen, wie das Ganze überhaupt funktioniert.
Na, man hat da so eine App und die sieht tatsächlich wie ein weiterer Messenger aus, also vom Interface her. Und dort in dieser App, in diesem neuen Messenger, nimmt jemand Kontakt auf. Der ist aus irgendeinem Grund allein und man am Telefon jetzt ist der Einzige, der von diesem Typen erreicht werden kann. Der ist meistens in einer auswegslosen Situation. Bei Lifeline oder The Martian ist er ein gestrandeter Astronaut auf einem anderen Planeten. Bei One Button Travel jemand auf der Flucht, also da sind andere Menschen, mit denen darf er aber nicht sprechen. Und dann erhält man halt so ein paar Textnachrichten. Dann ist es so, nach ein paar Nachrichten kriegt man so zwei oder drei Optionen, was man auswählen kann, also was man dem Gegenüber empfehlen kann, was er als nächstes macht.
Das heißt, man bekommt Textnachrichten auf sein Telefon, auf die man dann reagieren kann. Das ist ja vom Konzept her eigentlich gar nichts Neues, weil so Text-Adventures gab es ja auch schon in den 70ern, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist denn daran jetzt eigentlich das Besondere und Neue?
Also wenn man es historisch genau nimmt, ist es eine Fortentwicklung von Choose-Your-Own-Adventure-Büchern. Das waren so Bücher, wo man gesagt kriegt, du bist jetzt an einer Weggabelung, für links wähle Seite 62, für rechts wähle Seite 34. Die Neuerung ist erstmal schon die Erzählweise an sich, weil das sind halt wirklich kurze Textnachrichten. Auch so geschrieben, wie wir SMSen oder halt Textnachrichten schreiben, das passt hier diesem Stil an. Je nach Spiel natürlich mehr oder weniger gelungen.
Auch so das, mit LOL und pseudowitzigen Aussagen.
Wenn es die Situation hergibt, auf jeden Fall. Also gerade die Protagonisten sind auch immer sozusagen ein bisschen witzig, flapsig, wie man das aus so kurzen Nachrichten kennt. Und das kann schon allein dadurch sehr immersiv sein, dass es halt dieser Stil ist, den man gewohnt ist. Und jeder, der eine panische Nachricht von einem Freund schon mal bekommen hat, weiß, dass auch Emotionen über Text sich ganz gut übertragen lassen. Und ein ganz wichtiges Element und neu, das kennen wir nur vom Smartphone so, die Zeit. Nach jeder Kommunikation vergeht eine gewisse Weile. Ich kann als Spieler nicht entscheiden, wann es weitergeht. Ich muss auf das Spiel bzw. mein Gegenüber warten. Agnes Leeson, eine Hälfte des Teams hinter One Button Travel, beschreibt es so.
Echtzeit bringt ja auch immer eine gewisse Frustrationsgrenze mit sich. Ich finde aber, das gehört auch manchmal dazu, weil diese Frustration bringt dann ja auch an einem bestimmten Punkt eine Freude mit sich. So dieses, yeah, jetzt hat er mir geschrieben, juhu, er ist aufgewacht.
Und dadurch wird natürlich die Spannung erhöht, weil man weiß nicht sofort, wie sich die Entscheidung, die man getroffen hat, Auswirkungen. Man sagt ihm, tu jetzt das und das und dann sagt er, ja, mache ich, melde mich dann wieder. Und dann erfährt man das halt erst viel, viel später und man weiß auch nicht so genau wann. Das ist aber nur in dieser einen Richtung, in der anderen Richtung. Also als Spieler muss man nicht rangehen. Das Spiel wartet immer, bis man bereit ist, um wieder weiterzuspielen.
Und wie sieht es dann aus mit den Entscheidungen, die man da eben treffen kann? Wie stark sind die Auswirkungen auf die Geschichte dann tatsächlich?
Also es tut immer sehr dramatisch. In Wirklichkeit, wenn man im Nachhinein dahinter guckt, dann ist es das wirklich nicht. Bei Lifeline und The Martian ist es so, man kann sich in Sackgassen navigieren und dann stirbt der Charakter am anderen Ende. Man hat einen Rewind, also kann zurückspulen zur letzten Entscheidung und kann dann wieder was anderes ausprobieren. One Button Travel funktioniert so, die Geschichte geht immer weiter, nur die Art und Weise, was passiert, wie die Charaktere sich verhalten, verändert sich da. Und das ist genau die Grenze, die das Genre jetzt schon aufzeigt quasi. Es sind spannend erzählte Geschichten, aber schon bei der zweiten derselben Art merkt man diese Begrenzung. Man merkt, dass man so einen relativ schmalen Korridor entlang geführt wird. Und man sieht, was auch ein Problem sein kann, ist, wenn man vorhersieht, dass ein Spiel noch eine Weile braucht, für etwas, was man längst durchschaut hat. Ich habe bei One Button Travel einen ganz wesentlichen Twist vorhergesehen und da gab es ein ganz langes Hin- und Hergespräch, wo ich dachte, komm zum Punkt. Und das ist natürlich schlecht. Und bei dem anderen, bei Lifeline, gab es eine Situation, da wollte ich einen Charakter einfach zurückschicken. Das wäre in der Geschichte auch total logisch. Es ging aber nicht, war als Option nicht vorhanden. Das ist natürlich auch schade. Man muss halt wirklich sagen, das Genre steht da aber noch am Anfang. Und gerade wenn man Lifeline vergleicht mit den beiden anderen, ist das schon ein ganz großer Qualitätsschritt, eine spürbare Verbesserung. Verbesserung einerseits des Schreibens, auch der Entscheidung, andererseits auch des Designs tatsächlich.
Es klingt dann aber tatsächlich auch spannend, wie sehr man doch irgendwie eine Immersion erzeugen kann, rein durch Textnachrichten. Das beeindruckt mich jetzt doch, wie du das so erzählst.
Es ist tatsächlich einmal so gewesen, dass ich kurz davor war, in die U-Bahn zu gehen und dachte so, das ist aber schlecht, weil ich warte auf eine Nachricht, da habe ich keinen Empfang. Also es kann tatsächlich so gut funktionieren.
Du hast dir jetzt so den Status quo angeschaut mit den jetzigen Veröffentlichungen dieser Spiele. Wenn du mal so einen Blick in die Zukunft wirfst, was fehlt dir denn noch? Was würdest du dir wünschen bei diesem Genre?
Also was man halt merkt, ist diese Begrenzung, dass die ein bisschen aufgeweicht werden. Das ist mehr auf den Spieler eingegangen, dass es wichtiger wird, wie er sich verhält, nicht nur in der Geschichte, sondern auch sozusagen, wie er reagiert, auf welche Art und Weise er schreibt. In Ansätzen wird das sogar bereits probiert. Bei One Button Travel wird aufgezeichnet, welche Art von Antworten man gibt. Das haben mir die Macher Agnes Lison und Marcel-André Casasola-Merkle erklärt.
Das heißt, wenn du lustige Antworten gibst, wird dein Gegenüber auch witziger. Wenn du ängstlich bist, wird dein Gegenüber auch ängstlicher.
Es geht auch ein bisschen darum, ich lese so den Text und der macht die ganze Zeit Witze und es geht mir unglaublich auf den Nerv und gebe dann also die eher normalen Antworten und dann passt sich sozusagen die App auch ein bisschen mehr an.
Denkbar wäre natürlich auch, wenn man das noch kombiniert mit Sensordaten aus den Handys oder so Fitness-Trackern, Tageszeit, Ort, Temperatur, vielleicht sogar Körperdaten, dein Herzschlag ist schneller, bist du aufgeregt, könnte die App dann sagen. Das Problem ist, das ist natürlich alles vorher, das muss man vorhersehen, das ist abgezielt und dann muss man die Antworten irgendwie vorher aufschreiben. Und bei allen Sachen, die man noch dazu macht, steigt der Aufwand exponentiell an. Bei One Button Travel liest man zum Beispiel, und da gibt es das ja gar nicht so viel, die Hälfte aller geschriebenen Texte. Das ist dann also auch eine Geldfrage für die Macher. Wie viel können sie sich leisten, da noch aufzuschreiben? Wenn man das verbinden würde, vielleicht mit einer künstlichen Intelligenz, dann wäre vielleicht denkbar, dass es dann noch mehr Spieltiffe gibt und dass dann auch so eine Art richtige Unterhaltung für den Spieler zustande kommen kann.
Da kommt man dann auch wieder so einen Link zu dem anderen Thema unserer Sendung heute, Effective genau. Computing. Also die Erkenntnisse daraus würden dann natürlich auch solchen Spielkonzepten helfen.
Das stimmt. Also es ist das eine, dass natürlich dann das Spiel erkennen muss, wie bin ich denn drauf und das nicht nur sozusagen abzählt von den Antworten. Das andere ist, es wäre natürlich auch spannend, wie kann eine Geschichte dann überhaupt weitergesetzt werden? Und auch da wird bereits dran geforscht. An der Universität Mannheim ist jetzt gerade rausgekommen, wird ein neuronales Netzwerk darauf trainiert, Geschichten zu erkennen. Das wird einfach mit Wikipedia-Daten von Filmen gefüttert und dann soll es sozusagen das alles verarbeiten und kann dann irgendwann sagen, okay, das ist der Hauptcharakter, der macht das und das aus dem und dem Grund. Und das könnte man natürlich auch benutzen, um seine Geschichte fortzutreiben, um nur einen groben Handlungsrahmen vorzugeben und dann der KI freien Lauf zu lassen. Die andere Frage, die ich mir aber stelle, ist, wollen Spieler das wirklich? Also will man dieses super immersive, will man da wirklich ganz reingezogen werden oder ist man vielleicht auch damit zufrieden, dass es, ich sag mal, despektierlich so eine Groschenheft-Literatur bleibt und relativ klar abzusehen ist und dass es so einfach ist. Ich bin mir da unsicher, ich würde es gerne ausprobieren und muss persönlich jetzt an alle Leute sagen, die es noch gar nicht gespielt haben, man sollte das auf jeden Fall auch tun. Es ist noch am Anfang, aber es ist eine sehr spannende Erfahrung, die man wirklich reinziehen kann und ich kann nur empfehlen, das mal auf sein Smartphone zu laden, neben den ganzen anderen Messengern, die man schon hat, auch diese nochmal auszuprobieren.
Vielen Dank, Markus. Und falls Sie jetzt auf neugierig geworden sind und auch mal ausprobieren wollen, wie sich diese Touch-and-Text-Adventures anfühlen und wie sie sich spielen, wir haben zwei verlinkt auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Thank you.
Memorial Day Crossed Blues von Sawtooth aus Washington. Die Musiker selbst nennen es Postamerikaner, was sie da für Musik machen.
Ja, und wir bleiben noch in den USA. Vor ziemlich genau einem Jahr endete dort nämlich der wahrscheinlich erfolgreichste Podcast aller Zeiten, bisher zumindest, Serial. Eine Investigativgeschichte über einen ungeklärten Mordfall in Baltimore. Das war damals zumindest das Thema.
Die ungewöhnlich aufbereitete Sendung, die hatte Millionen von Downloads zur Folge. Und kürzlich wurde dann bekannt gegeben, dass der Fall nun tatsächlich wiedereröffnet worden ist. Und zwar auf Basis der Erkenntnisse aus genau diesem Podcast.
Ja, und jetzt ganz kürzlich, eigentlich vor anderthalb Wochen, um genau zu sein, startete ohne großes Tamtam ziemlich überraschend die zweite Staffel von Serial. Die Erwartungen sind entsprechend groß, ob der Podcast wieder zum Welthit wird. Diese Frage stellen nicht nur wir uns, sondern auch unser Autor Hendrik Evert. Er hat sich Serial angehört.
Millionen Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer haben sehnsüchtig darauf gewartet, diese Klänge wiederzuhören. Die markigen Klaviertöne, die den Beginn einer jeden Serial-Episode kennzeichnen. Die erste Staffel brach mit Downloads in Millionenhöhe alle Rekorde. Doch nach dem Finale ließ das Team um Produzentin Sarah König nur wenig von sich hören. In der Zwischenzeit wurde von anderen viel geredet über diese neue Art, Radio bzw. Podcast zu machen. Was war neu? Erzählt wurde ein echter Mordfall, der sich in Königs Heimatstadt Baltimore 1999 zugetragen hat. Verurteilt wurde der damals 19-jährige Adnan Syed wegen Mordes an einer Mitschülerin. König hatte aber Zweifel am Verlauf des Verfahrens und seiner Verurteilung und begann nun 12 Folgen lang den Fall neu aufzurollen.
For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999.
Eine wahre Kriminalgeschichte, erzählt nach den Gesetzen der Fiktion. Horizontal, mit Cliffhangern, immer die Protagonisten und die Story im Blick. Investigativer Radiojournalismus trifft auf Charles Dickens.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Was für ein Coup. König hatte damit nicht nur an der Podcast, sondern auch an der Radiowelt gerüttelt. True Crime in aller Munde. True Crime-Versuche auf sämtlichen Wellen. Und dann startete letzte Woche plötzlich Staffel 2.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Tatsächlich gibt es diesmal keinen Mord, kein True Crime. Nur einen US-Soldaten mit einer komischen, widersprüchlichen Geschichte. 2009 verlässt US-Sergeant Bo Bergdahl seine Militärbasis im afghanischen Hinterland. Kurz danach wird er von Taliban aufgeschnappt und 5 Jahre als Geisel gehalten.
I'm a prisoner. I want to go home. Bring me home. Please. Bring me home.
Im Mai 2014 tauscht ihn Präsident Obama schließlich gegen 5 gefangene Islamisten ein. Doch zunächst geplante Willkommenspartys in der amerikanischen Heimat von Bergdahl wurden plötzlich eilig abgesagt. Denn Vorwürfe der Fahnenflucht wurden lauter. Das klingt alles ein wenig wie die ersten Staffeln der Terrorserie Homeland, ist aber wahr. Donald Trump.
So we get a traitor named Bergdahl. A dirty, rotten traitor.
Die große Frage nun, was hatte Bergdahl damals wirklich vor, als er seine Basis verließ? Wollte er desertieren? War er verwirrt? Ist er womöglich krank? Und was ist seine Erklärung? Mit den Medien spricht Bergdahl nicht. Lediglich gegenüber einer Person hat er innerhalb des letzten Jahres Erklärungen abgegeben. Dem Autor und Filmproduzenten Mark Bowl. Er hat den heute 29-Jährigen intensiv befragt, eigentlich nur als Recherche für einen geplanten Film. Entstanden sind 25 Stunden aufgezeichnete Telefoninterviews.
They told me that they kind of had you in a really dark room, almost sounded like a basement, like where there was no light.
There's a few rooms like that.
Yeah.
Darin sagt Bergdahl, er wollte Aufmerksamkeit erregen, um über Missstände in der US-Armee zu berichten. Bergdahl, ein gescheiterter Whistleblower? Diese zweite Staffel Serial macht einiges anders als die erste. Sarah König kooperiert mit Bowl, nutzt seine Aufzeichnungen. Außerdem hat Serial nun die Verbreitungswege professionalisiert. Die Folgen sind zwar weiterhin frei über einen RSS-Feed zu beziehen, aber auch über den Musikstreaming-Dienst Pandora. Außerdem laufen Teaser bei Facebook und Vine. Und es gibt nun eine Social-Media-Strategie. Das Team kommuniziert nun mit den Hörern. Das fand während Staffel 1 so nicht statt. Außerdem soll es Zusatzmaterial geben. Derzeit zum Beispiel eine aufwendig gestaltete Karte, mit Hilfe der Weg Bergdals in der afghanischen Wüste nachgezeichnet wird.
Anders als unsere Geschichte in Staffel 1 reicht diese hier weit in die Welt hinaus.
Sarah König im Blog auf der Serial-Webseite.
In Teile des Militärs, in Friedensgespräche, Geiselbefreiungen oder unsere Guantanamo-Strategie.
Wirklich ein mutiger Schritt von König. Eben nicht eine Neuauflage der so erfolgreichen ersten Staffel zu produzieren, ein klarer Kriminalfall mit Opfer und Verdächtigten, sondern nun eine ziemlich unklare Geschichte zu erzählen, weltpolitisch brisant. Jetzt ist klar, Serial ist kein True-Crime-Podcast. Die Kriminalgeschichte in Staffel 1 war nur ein Vehikel, half ihr, das eigentliche Ziel zu erreichen, eine gute, wahre Geschichte, die sich lohnt, in mehreren aufeinander aufbauenden Folgen zu erzählen. Das Ende auch hier offen. Derzeit droht Bergdahl eine lebenslange Haftstrafe. Wieder könnten Erkenntnisse aus Königs Recherchen den Fall selbst beeinflussen.
Hendrik Evert über die zweite Staffel des Podcasts Serial. Und Christian, ich weiß, du hast die erste Staffel gehört und jetzt auch mit der zweiten schon angefangen. Ja. Wie gefällt's dir?
Ja, also ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Es ist vor allen Dingen jetzt auch in der zweiten Folge der zweiten Staffel, die vorgestern erschien, die ist doch sehr monologlastig, sehr viele Zitate. Es wird viel zitiert aus WikiLeaks-Dokumenten aus Afghanistan in der Zeit, die ja veröffentlicht wurden. Und dadurch, finde ich, hat es so ein bisschen diese Magie des radiophonen Erzählens auch und des Klanglichen doch sehr verloren. Das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht im Vergleich zur ersten Staffel, die, finde ich, viel auch akustischer, viel schöner erzählt war. Aber davon abgesehen, es ist natürlich ein sehr großes Thema, sehr ambitioniert, sehr rechercheaufwendig und ich habe das Gefühl, dass die zweite Staffel sehr viel mehr in so einen journalistischen Anspruch hat, in so eine New York Times Recherche-Ebene einsteigen will, auf einer journalistischen Ebene. Und das finde ich dann durchaus interessant.
Also noch ein bisschen Luft nach oben bei der Produktion, journalistisch aber eigentlich ganz gut. Wir sind am Ende angekommen von Breitband, die letzte Sendung auch für dieses Jahr. Am 2. Januar 2016 gibt es dann erst das nächste Breitband, unter anderem mit Themen vom Chaos Communication Congress, von einer großen Hacker-Konferenz, von der wir eigentlich jedes Jahr berichtet haben bislang. Und jetzt hier erst einmal das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt, vorher noch die Nachrichten.
Genau. Und wir sagen, uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schöne Feiertage.
Genau. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten von Christian Grasse.
Und Theresa Sickert.
Machen Sie es gut. Tschüss.
One sin he will not forgive. A woman calls a man to her bed, and he will not go.